viele haben halt ja, vielleicht Angst, dann schwul zu sein oder lesbisch oder was weiß ich.
Ja.
Und genau, und halten sich dann vielleicht die Möglichkeit gar nicht offen oder unterdrücken das komplett. Also diese Möglichkeit an sich oder dieses Gefühl, was vielleicht da ist.
Mhm.
Und ja, da ich halt, da das für mich halt komplett normal ist und da es ja auch komplett normal ist, das ja. muss nur halt in das Kollektiv erstmal komplett rein, der Menschheit. So, ja, das hat mir, denke ich, schon da einen Vorteil gegeben, mich offener kennenzulernen, so in meiner Entwicklung.
Hallo, liebe HörerInnen, und ganz, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Gay Mom Talking, eurem queeren Familienpodcast. Ich bin Madita und meinen heutigen Gast Even habt ihr ja gerade schon im Intro gehört. Even ist in einer Regenbogenfamilie aufgewachsen und erzählt mir seine Geschichte gleich im Interview. Doch bevor es losgeht, habe ich für euch noch einen Veranstaltungshinweis. Am 31. Juli von 11 bis 17 Uhr feiert die Bundeskunsthalle in Bonn im Rahmen der Pride-Woche das bunte Familienfest »Alle meine Farben«. Euch erwarten verschiedene Mitmachaktionen, Musik, Theater und noch vieles, vieles mehr rund um die bunte Familienvielfalt. Nähere Infos erhaltet ihr auch unter www.bundeskunsthalle.de/alle-meine-farben. Das Interview mit Even beginnt für mich schon mal total perfekt, denn als allererstes läuft uns ein kleiner, flauschiger Hund zu. Aber hört selbst, viel Spaß beim Interview.
Hallo Mama! Hallo Mami!
Familie ist bunt. Gay Mom Talking. Der queere Familien-Podcast.
Ich glaube, den Hund nicht tot behalten.
Ja.
Bleib bei uns.
Ja.
Hör nicht auf ihn.
Wie süß.
Oh. Der ist aber echt süß. Guck mal, hätten wir fast einen Hund gehabt. Kennen uns erst 5 Minuten schon Haustier zugelegt. Liebe HörerInnen, ich sitze hier mit Even im Innenhafen in Duisburg und ich freue mich sehr, dass du hingekommen bist. Ist ja deine alte Heimatstadt, dann hast du dich aber doch entschieden, zurück den Rücken zu kehren, bist nach Bochum ausgewandert.
Ja,
aber
genau.
Ich freue mich sehr, dass wir uns jetzt hier nochmal treffen können bei bestem Podcast-Wetter und Picknick-Wetter. Und Even ist 22 Jahre jung, ist das richtig?
Ja.
Stimmt, ne?
Genau.
Und ist in einer Regenbogenfamilie aufgewachsen und ich freue mich sehr, dass du uns heute aus deiner Erfahrung ein bisschen erzählen wirst. Und ja, ich glaube, ich höre einfach mal auf zu quasseln und überlasse dir kurz das Wort. Ich habe schon ein paar Sätze zu dir gesagt, aber vielleicht stellst du dich noch mal ganz kurz selber vor und erzähl uns doch bitte mal, in welcher Familienkonstellation du genau aufgewachsen bist.
Ich bin mit 2 Müttern aufgewachsen und habe das auch, bis ich so 16 war, nie hinterfragt. Das war für mich halt, also das ist vollkommen normal und das war halt für mich auch vollkommen. Ich habe mir gar keine Gedanken gemacht, dass es irgendwas anderes geben könnte. Ich habe es immer von anderen Familien mitbekommen, dass da halt natürlich dann noch ein Vater ist oder sowas. Aber das hat mich nie interessiert, bis ich dann irgendwann mal den Gedanken hatte, ja, ich muss ja irgendwie gezeugt werden, geworden sein. So.
Mhm.
Und dann fand ich die Frage interessant, so, aber nicht irgendwie, dass mir das irgendwie gefehlt hätte oder sowas. Ja, und dann bin ich dem nachgegangen.
Und das war erst mit 16, da würde ich jetzt so vom...
Ungefähr, ich weiß es nicht genau.
Würde ich jetzt vom Gefühl her sagen, da warst du ja schon ein paar Tage aufgeklärt oder hast auf jeden Fall schon mitgekriegt, dass die Babys nicht vom Klapperstorch gebracht werden oder so, sondern wusstest das ja schon. Haben denn deine Mütter dir das vorher nicht mal irgendwie signalisiert oder vielleicht sogar gesagt? Also war das einfach so eine Art rotes Tuch bei euch?
Nein, gar nicht. Nur, es hat mich halt wirklich nicht interessiert.
Ah, krass. Okay, cool. Und jetzt sagst du bist dem Ganzen dann nachgegangen. Hast du deine Muttis dann einfach angesprochen oder wie?
Ja.
Ah, okay, gut.
Genau.
Und magst du, also wenn du es nicht erzählen möchtest, brauchst du natürlich nicht, aber magst du uns erzählen, wie du gezeugt worden bist?
Ja, also das war den Erzählungen nach wunderschön.
Oh.
Das ist halt, der Vater ist halt ein sehr guter Freund von meiner Familie.
Mhm.
Und eines nachts haben halt dann Freunde und Familie von meinen Müttern quasi so eine kleine Festlichkeit organisiert und sind dann irgendwann, die haben quasi eine Samenspende zu Hause gemacht, einfach im Schlafzimmer,
ja.
So im schöne Atmosphäre unter Freunden, nichts Klinisches oder sowas.
Entschuldige, wie viele Menschen waren dabei, wenn du sagst, es war eine Feierlichkeit? War das ein Festival bei euch zu Hause?
Ich weiß es nicht.
Ah, okay.
So ein paar, also einfach der engste Kreis. So.
Okay, aber nicht nur dein leiblicher Vater und deine Mütter, sondern da waren schon noch mehr Freunde dabei. Das ist ja cool.
Ja, genau. Und dann ist er halt irgendwann... Ne, natürlich irgendwie ins Bad, ne, hatten wir so eine Spritze und genau. Und das waren aber zwei potenzielle Väter.
Ah.
Und mein tatsächlicher Vater, den kenne ich halt schon mein ganzes Leben lang, verstehen uns auch sehr, sehr gut. Wir haben immer gemerkt, da ist irgendwie mehr, also von der Verbindung her, als man kennt sich einfach und man versteht sich.
Aha.
Und und als ich dann herausfinden wollte, wer mein Vater ist, haben wir natürlich gehofft, dass er das ist. Deswegen haben wir auch länger erstmal, also so 2-3 Jahre lang, einfach keinen Vaterschaftstest machen lassen. So nach dem Motto, wir wollen nicht enttäuscht werden, falls es doch der andere ist.
Also deine Mütter, das muss ich jetzt nochmal fragen, die wussten das auch nicht. Die haben also beide Spenden sozusagen entgegengenommen und auch eingeführt und haben sich dann überraschen lassen und haben nie, bevor du danach gefragt hast, gewusst, wer der leibliche Vater ist. Das ist krass.
Ja,
okay,
genau.
Ja, aber erzähl mal weiter, das ist ja super spannend.
Ja, und irgendwann dachten wir, die Verbindung zwischen meinem Vater und mir ist ja da. Es ist sehr egal, ob er jetzt mein leiblicher Vater ist oder nicht. Dann haben wir immer gesagt, okay, dann machen wir jetzt den Test. Das war vor 2 Jahren, glaube ich. Ich habe kein so gutes Zeitgefühl. Und dann kam raus, dass er mein Vater ist. Genau.
Und wie war das für dich?
Das war sehr, sehr schön.
Schön.
Ja.
Und weißt du auch, wie das für deinen Vater war? Also hast du ihm das dann auch gesagt?
Ja, wir waren... Wir haben natürlich
hast du ihm das gesagt, er muss ja einen Test machen.
Ja,
das
genau.
Ist ja,
ja, das wurde er hat halt auch gehofft, dass er der Vater ist. Ach, und das wurde halt ins Labor geschickt. Und dann habe ich irgendwann halt die E-Mail gekriegt mit dem Ergebnis. Mhm. Habe ich ja halt noch nicht geöffnet. Und dann kam halt meine Mutter und er und noch die beste Freundin von meiner Mutter. Und dann haben wir zusammen die E-Mail geöffnet, halt auch so als Überraschung quasi. Und dann, ja.
Oh, wie schön. Voll der Gänsehautmoment, ne?
Ja.
Also deine Zeugung war ein Gänsehautmoment und dann der Vaterschaftstest irgendwie nochmal, ne? Schön.
Ja.
Aber toll, dass ihr das so als Familie und als also auch deine Mütter mit dem Freundeskreis zusammen, dass das so zelebriert wird, ne? Das finde ich total schön, weil so, also man nennt ja die Methode, wie du gezeugt wurdest, ja die sogenannte Bechermethode, ne? Also auch wenn man keinen Becher benutzt, man kann auch nur die Spritze nehmen, aber da habe ich auch schon ganz oft gehört, ach nee, das hat so ein bisschen was Schmieriges, das ist so ein bisschen unangenehm, das ist nicht schön von der Stimmung her, aber man kann es auch wirklich sich einfach schön gestalten, ne? Das finde ich ist eine voll coole Idee, das sollte man mal so einführen, einfach so ein Zeugungsfestival oder ich weiß nicht, wie man das nennt, da gibt es sicher noch schönere Bezeichnungen für. Cool. Und hat sich dein Verhältnis zu deinem leiblichen Vater seitdem geändert? Seid ihr noch enger oder ist es so wie vorher?
Es hat sich nicht wirklich geändert. Wir sind ein bisschen enger, aber da er halt ein sehr beschäftigtes Leben hat und ich auch, sehen wir uns halt auch quasi genauso selten wie vorher. Das heißt, alle paar Monate mal. Wir telefonieren ab und zu. Wir sagen auch immer, hey, wir müssen uns mal mehr treffen. Aber es kommt da irgendwie nicht dazu.
Ja.
Also bis jetzt noch nicht. So, genau.
Gut, aber du bist ja jetzt auch schon erwachsen, ne? Und du studierst, ist richtig,
ja,
ne?
Genau.
Genau, und du studierst. Ist ja auch klar, dass dann die Möglichkeiten auch irgendwie begrenzt sind, ne? Aber aber trotzdem voll schön, dass ihr so aneinander hängt auch und diese innere Verbindung habt, so, ne? Das ist schön, dass sowas einfach existiert, auch schon bevor ihr wusstet, dass ihr Vater und Sohn seid.
Ja.
Wie nennst du ihn? Darf ich das fragen? So beim Vornamen oder sagst du auch Papa, seit du weißt, dass er dein Vater ist?
Ich sag manchmal Papa. Es kostet mich Überwindung, weil es halt so emotional, also positiv emotional geladen, aber trotzdem emotional.
Mhm.
Doch, also gerade so zum Verabschieden oder zum Begrüßen dann schon Papa. So,
Schön. Cool.
Und der freut sich dann auch immer.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Das muss für ihn ja auch komisch gewesen sein, dass er so rund 20 Jahre sich nicht sicher sein konnte, ob dieses Kind, was da jetzt in der Familie aufwächst, ob es sein leibliches Kind ist oder eben nicht. Ne? Also das stelle ich mir auch krass vor. Dem muss ich auch nochmal ein Interview machen, glaube ich. Finde ich sehr spannend. Du hast ja gerade schon gesagt, so bis du 16 warst, hatte ich das eigentlich überhaupt nicht gejuckt, dass du bei zwei Müttern groß wirst. Aber du hast ja schon gemerkt, in anderen Familien gibt es andere Konstellationen. Gab es damals schon für dich diesen Begriff Regenbogenfamilie? Kannst Merkst du das damals?
Mhm.
Nee, ne? Nee.
Das kam jetzt erst in den letzten paar Jahren.
Mhm. Genau, ja. Also Regenbogenfamilien an sich gibt es natürlich schon irgendwie immer, aber so in der Zeit, als du gezeugt und aufgewachsen bist, gab es halt echt noch total wenige und dieser Begriff war zumindest in Deutschland noch gar nicht geläufig. Hattet ihr denn irgendwie ein Wort für euch oder wart ihr einfach Familie?
Einfach Familie.
Mhm. Okay. Ja. Gab es denn irgendwo in deinem Umfeld noch andere Familien mit zwei Müttern oder mit zwei Vätern oder irgendwie Transelternteilen oder so, an die du dich erinnerst? Oder warst du immer der Einzige?
Also ich habe auf der weiterführenden Schule, wo ich war, einen Freund kennengelernt. Wir haben jetzt keinen Kontakt mehr, aber halt früher. Der hatte halt auch zwei, also der hat halt auch zwei Mütter.
Mhm.
Ja. Aber sonst tatsächlich nicht.
Mhm. Meinst du, das hat dir irgendwie gefehlt? Also glaubst du, es wäre schön gewesen, da noch so ein Netzwerk zu haben?
Also, nee. Damals hat es mir nicht gefehlt, jetzt habe ich so ein Netzwerk aber, weil meine Eltern haben sich halt vor 10 Jahren ungefähr getrennt, also meine Mütter, und jetzt haben die halt jeweils eine neue Freundin und dadurch ist, wir sind quasi jetzt wie so eine große Patchwork-Familie, jetzt nicht wirklich im Sinne des Wortes, aber so ähnlich irgendwie vom Aufbau her, wir sind halt irgendwie eine große Familie mit 4 Müttern quasi und der Anhang auch noch, väterlicherseits und so weiter. Und wir verstehen uns alle super gut. Und das ist halt jetzt so eine große Familie quasi.
Hast du noch Geschwister eigentlich?
Ja, eine Schwester.
Mhm.
Also quasi 2 Halbschwestern, also biologisch gesehen.
Ah, okay.
Ja.
Aber mit denen bist du schon aufgewachsen?
Ich bin mit einer davon aufgewachsen.
Ja. Und die andere ist von der neuen Partnerin einer Mutter oder?
Also mit meiner Schwester, mit der ich aufgewachsen bin, das ist die Tochter von der Ex-Frau von meiner Mutter. Also
okay.
Ich denke, noch bin ich gedanklich dabei.
Genau. Mhm. Okay, ja.
Also mit den beiden, mit denen ich aufgewachsen bin.
Mhm.
Ja. Das ist ja einmal meine Mutter und dann genau die Mutter von meiner Schwester.
Mhm.
Ja, also mit ihr bin ich aufgewachsen und dann noch einmal die Tochter von meinem Vater, die halt mit meinem Vater und seiner Ex-Frau in der Familie aufgewachsen ist.
Ja. Okay, gut. Jetzt bin ich voll wieder gedanklich dabei, habe ich jetzt verstanden. Aber Patchwork ist immer so ein großes Geflecht irgendwie. Ne? Das finde ich mal ganz interessant, wer da mit wem verwandt ist und tatsächlich aufgewachsen ist, weil Blutsverwandtschaft ja nicht immer bedeuten muss, dass man auch wirklich nah miteinander ist. Ne? Und andersrum natürlich auch. Wir wollen ja heute auch so ein bisschen über Vorurteile sprechen oder auch über Dinge, die tatsächlich belegt sind. Es gibt zum Beispiel eine Studie, die besagt, dass Kinder aus Regenbogenfamilien häufiger gemobbt, diskriminiert werden, vor allem so im Grundschulalter. Also dass so die Familienkonstellation dann als Wunderpunkt ausgenutzt wird, um Kinder zu ärgern oder sogar zu mobben. Hast du da Erfahrungen gemacht? Also wurde dir die Tatsache, dass du bei 2 Müttern groß geworden bist, irgendwie zum Nachteil?
Nicht zum Nachteil. Also ich wurde in der Grundschule und gegen Ende der weiterführenden Schule, der zweiten, ich habe einmal gewechselt mittendrin, da wurde ich leicht gemobbt, aber nicht deswegen, sondern, also vielleicht indirekt, aber auf jeden Fall nicht direkt. Und indirekt, das ist auch nur ein Gedankenspiel.
Mhm.
Der Grund, warum ich quasi, also ich so ein Außenseiter auch war halt, dass ich einfach mich selbst auch nicht so zugehörig gefühlt habe, was natürlich damit zu tun haben könnte, dass ich in einer damals noch ziemlich unkonventionellen Familie, oder vielleicht auch nicht, aber kann man das vielleicht so sagen, aufgewachsen bin. Ja, also ab und zu kamen halt dann so Fragen, ja, so wie ist das denn so mit 2 Müttern? Aber in die Richtung nichts Diskriminierendes tatsächlich.
Mhm. Okay.
Ja, also manchmal kam halt so perverse Anspielungen von wegen 2 lesbische Mütter so.
Mhm.
Aber tatsächlich auch ziemlich gemäßigt noch für die Umstände und ziemlich selten, ja.
Okay. Meine Kinder sind ja noch deutlich jünger als du. Ne? Also mein Sohn ist 5, meine Tochter ist 8. Und im Moment sind die noch total locker, wenn sie von unserer Familie erzählen, weil es für die natürlich Alltag ist. Sie wissen sehr wohl um die Besonderheit unserer Konstellation. Sie wissen auch, wer ihr Vater ist und so weiter und können das wirklich jedem, der es wissen möchte oder auch nicht wissen möchte, einfach so erzählen. Aber ich als Mutter habe mich schon öfter mal gefragt, wenn die beiden jetzt älter werden, kommen die beiden dann auch manchmal in so eine Situation, dass sie so eine Art kleines Coming-out haben, dass sie vielleicht so sich erklären müssen, wie ihre Familie ist? Also hast du das manchmal so empfunden, dass du das nochmal gesondert erklären musst? Und hat dich das Überwindung gekostet? Oder hast du es vielleicht manchmal auch verschwiegen?
Also bewusst verschwiegen habe ich es nicht. Wenn ich, ja, also wenn halt die Frage kam oder es irgendwie thematisch gerade mit irgendwelchen Leuten, die ich irgendwie kennengelernt habe, darum ging, um Familie oder sowas, und ich dann quasi an der Reihe war, dann habe ich halt einfach das so offen erzählt. Mhm. Meistens, so in 90% der Fälle. Erklären musste ich das eigentlich immer, weil das wird halt am Anfang nicht so ganz verstanden, also von der Konstellation her. Dann sage ich halt meine Mutter und dann die andere Mutter und dann fragen die ja, was, welche Mutter? Und dann sind die verwirrt und sowas. Gerade jetzt mit meinen quasi 4 Müttern, wenn man das so ausdrücken, wenn man das so ausdrückt. Ja. Genau, also das Erklären eigentlich immer, aber jetzt nicht, jetzt nicht rechtfertigen, sondern einfach erklären, damit Menschen das verstehen, das schon. Ja. Und manchmal, das habe ich schon erlebt, aber ziemlich selten, wenn es irgendwie um Familie ging, aber ziemlich oberflächlich vielleicht, dann habe ich halt einfach gesagt, meine Eltern. So.
Ja.
Was ja auch ganz normal ist, das sind ja auch meine Eltern. Mhm. Aber ich habe halt gemerkt, während ich das gesagt habe, dass ich das schon gemacht habe, da, also ab und zu, um halt einfach nicht weiter darauf eingehen zu müssen, das wieder erklären zu müssen und was weiß ich.
Mhm. Genau. Das kenne ich aber auch von mir selber, auch aus Zeit noch, bevor ich Kinder hatte. Es fängt an zu regnen. Ne? Wenn das jetzt hier anfängt zu regnen, haben wir zwar ein Problem, aber wir machen mal weiter. Ich kenne das so von Coming-outs, gerade so in der Zeit, so als ich so in den 20ern war, also als ich so in deinem Alter war und ich es so ein bisschen manchmal umschiffen wollte, mich als lesbisch zu outen, wenn so Alltagsgespräche waren, na, was hast du denn am Wochenende gemacht? Und ich hätte gerne erzählt, ich war mit meiner Freundin im Kino. Dann habe ich auch manchmal einfach nur gesagt, ich war im Kino oder so, ne? Und habe das gar nicht so genauer benannt, denn ich weiß ja, wie es dann weitergegangen wäre. Dann wäre plötzlich das Thema gewesen, ach, du bist lesbisch, ne? Und das Thema wäre nicht gewesen, welcher Film war es denn, seit wann weißt du das denn schon, wie lange seid ihr schon zusammen, ist es nicht komisch, ne? Und das kenne ich also sehr gut, dass man dann manchmal schon so Mechanismen in sich hat, um das halt zu vermeiden, ne? Was total schade ist, aber das machen wir, glaube ich, so automatisch, um um auch einfach mal Ruhe zu haben. Also manchmal fand ich das sehr angenehm, dass ich nicht so im Mittelpunkt stehen musste.
Ja, genau, weil man steht dann halt auch meistens direkt an dem Mittelpunkt.
Ja, genau. Jetzt erzählst du ja die ganze Zeit von deiner Mutter und deiner anderen Mutter. Wie hast du die beiden denn genannt? Also heutzutage sagen die meisten Kinder Mama und Mami so in Regenbogenfamilien. Ja. War das bei dir auch so?
Also meine leibliche Mutter habe ich quasi einfach Mama genannt. Mhm. Und meine nicht leibliche Mutter quasi... Also ihre Ex-Frau habe ich manchmal auch Mama genannt. Dann waren die halt verwirrt und wussten nicht gleich, wen ich meine. Aber meistens Baba. Aber jetzt nicht irgendwie vom türkischen Vater abgeleitet, sondern weil das quasi eine Abkürzung von ihrem Namen ist.
Ach so,
also
okay.
Ein Spitznamen quasi von ihrem Namen.
Ja. Ah, cool. Ja, das kenne ich aber auch. Dass, also wenn es irgendwie passt so zum Vornamen, dass die Kinder dann auch selber daraus so ein kleines Kunstwort irgendwie machen, was dann so ähnlich klingt wie Mama oder Mami, aber es ist dann so ein bisschen anders, ne?
Ja.
Cool, okay. Und wie war das so, wenn irgendwie Elternsprechtag war oder Elternabend in der Schule, sind dann beide hingegangen oder gab es eine Rollenverteilung bei deinen Eltern? Oder gab es keine Elternsprechtage?
Doch. Also soweit ich mich erinnere, war es mal so und manchmal halt auch beide. Also ich glaube, also da eine klare Rollenverteilung, glaube ich, gab es nicht. Wobei ich allerdings dazu sagen muss, ich erinnere mich manchmal nicht so gut an Dinge.
Ja, verstehe ich total. Ich mich auch nicht. Nein, ich frage deswegen, weil es damals ja noch nicht die Möglichkeit gab für zwei gleichgeschlechtliche Elternteile, dass das Kind adoptiert wird. Ne? Da gab es ja noch nicht die Möglichkeit der Stiefkindadoption. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass es vielleicht für deine leibliche Mutter, die ich jetzt auch einfach mal Baba nenne, weil ich das großartig finde, vielleicht auch manchmal gar nicht so möglich war, weiß nicht, Arztbesuche zu machen oder halt in der Schule vorzusprechen. Aber offenbar war das okay, ne? Dass sich beide gekümmert haben.
Stimmt, so rechtlich gesehen, ja.
Ich habe das auch alles gemacht, bevor die Stiefkindadoption
durch war. Ja, genau. Also. Genau, und sie hat dann einfach auch unterschrieben.
Ja, cool.
Und fertig, ja.
Ja, kenne ich alles. Okay. So, wenn du so an dein Familienleben in deiner früheren Kindheit zurückdenkst, glaubst du, ihr wurdet irgendwie diskriminiert? Also gab es Homophobie, die du gespürt hast? Denn damals war die Gesellschaft ja noch weniger aufgeklärt, als sie es heute ist. Hast du da manchmal mitgekriegt, dass deine Eltern vielleicht einen doofen Spruch abbekommen haben oder sowas?
Ziemlich selten. Also jetzt in meinem ganzen Leben habe ich das vielleicht ein, zwei Mal, aber halt auch nur indirekt mitgekriegt. Mhm. Da kann ich jetzt auch nichts Konkretes irgendwie zu sagen. Mhm. Was ich nur weiß, dass halt früher, als meine Eltern noch so in meinem Alter waren, also so 20, um die 20, dass sie da halt, da kenne ich halt einige Storys, wo sie da halt diskriminiert wurden.
Ja.
Aber halt auch, zumindest laut ihren Aussagen, nicht gravierend oder oft.
Okay, ja, das ist doch gut, schön. Ja, es sind ja auch manchmal so Mikroaggressionen, nur die so, jetzt regnet es wirklich. Weißt du was, ich zieh mal meine Schuhe an, wir nehmen das Mikro einfach mit, dann stellen wir uns da vorne unter.
Okay.
Ich kann ja einfach mal weiter mit dir quatschen, ne?
Ja.
Erstmal ziehe ich mir den richtigen Schuh an den richtigen Fuß. Meine Güte, ich mach's schon wie mein Sohn. Echt, ey. Ich wollte gerne noch von dir wissen, gab es Situationen so in deinem Heranwachsen, wo du dir gewünscht hast, einen Vater zu Hause zu haben? Ich trage das hier einfach mal.
Also beim Heranwachsen tatsächlich nicht. Nur ich habe halt so im Nachhinein jetzt gemerkt, ganz psychisch, biologisch gesehen, keine Ahnung, dass halt so eine gewisse Erdung oder eine gewisse Stabilität vom Vater irgendwie, dass ich danach irgendwie immer unbewusst gesucht habe in den letzten 10 Jahren.
Mhm.
Das habe ich zumindest jetzt so gemerkt. Und
ja, es regnet jetzt sehr, liebe HörerInnen. Wir sputen uns. Guck mal, wir können uns da, wenn wir Glück haben.
Ja, so, lass mal unter.
Ja, lass erstmal unterstellen. Jetzt joggen wir. So höre ich mich an, wenn ich jogge. Schnauf. Es ist voll anstrengend, einem 22-Jährigen hinterherzurennen, wollte ich noch kurz sagen. So. Du hast ja auch nur ein T-Shirt an, ne?
Ja. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass es noch.
Ja, dachte ich auch.
Oder sollen wir zurück zu meinem Auto? Wir können es vielleicht auch da reinsetzen.
Leute, wir machen jetzt Pause. Ich bringe Even jetzt zu seinem Auto und setzen wir uns ins Auto. Bis gleich. So, Unwetter, Sturm, Hagel, alles. Alles kommt auf einmal runter und Even und ich, wir rennen. Wir rennen einfach nur. Und wer mich schon einmal hat rennen sehen, weiß, dass das auch im trockenen Zustand kein besonders ästhetischer Anblick ist. Komplett durchgenässt und den Körper schützend übers Podcast-Mikrofon gebeugt, war es echt grenzwertig. Aber was tut man nicht alles für ein gutes Interview, das jetzt weitergeht? Hallo Leute, kleiner Szenenwechsel. Wir sind gerannt zu Evens Auto und das hatte ich auch noch nicht, dass wir so ein Interview abbrechen mussten, aber es plästert hier richtig, wie wir in Duisburg sagen. Also ihr hört es wahrscheinlich auch von oben, haben wir noch ein paar Regentropfen auf dem Dach, aber wir sitzen im Trockenen, haben einen trockenen Pullover an und ich bin einfach froh, dass wir jetzt hier drin sind. Du hattest gerade erzählt, dass du so die letzten Jahre nach einer, ich glaube, du hast es Stabilität genannt. Ne?
Vaterfigur.
Eine Vaterfigur.
Kann man sagen.
Dass du jetzt schon so rückblickend merkst, dass dir das gefehlt hat. Glaubst du, es liegt daran, dass du, dass du selbst auch ein Mann bist? Also hast du so jemanden gesucht, mit dem du dich in deiner Geschlechterrolle identifizieren kannst? Oder war das
kann sehr gut sein. Das ist natürlich alles nur Spekulation und aus Selbstreflexion, also ist nichts komplett Handfestes oder sowas. Aber ich habe halt schon gemerkt, dass ich nach Vaterfiguren gesucht habe. Allerdings muss das überhaupt nichts mit meiner Regenbogenfamilie zu tun haben, weil das tun ja auch Kinder aus Heterofamilien, so, auch Jungen aus Heterofamilien. Ja, aber auf jeden Fall habe ich das für mich so gemerkt. Vielleicht ist es einfach nur was Spezifisches bei mir.
Keine Ahnung, aber wir reden ja nur über dich ja, heute, genau. Von daher passt es ja.
Ja. Und als mir das halt so bewusst wurde, habe ich halt dann bewusst nach dieser, ja, väterlichen Energie oder nach dieser maskulinen Energie in mir selbst gesucht und das mehr kultiviert. Ja, weil ich schon denke, ich, dadurch, dass ich bei zwei Müttern aufgewachsen bin, zumindest vielleicht kurzzeitig für ein paar Jahre mehr von femininer Energie dominiert wurde. Also ich meine es im Inneren, mein Innenleben so. Ja, und jetzt seit ein, zwei Jahren arbeite ich halt daran, das mehr ins Gleichgewicht zu bringen. Also so feminin, maskulin, 50-50, so. Aber ja, genau. Aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das, oder das heißt ziemlich sicher. Aber ich denke mal, das hat nichts mit meiner Familienkonstellation zu tun, weil durch diesen Prozess gehen, denke ich, alle Menschen. Es geht immer um Balance und so weiter.
Ja, gerade im Heranwachsen sind solche Konflikte auch ganz normal. Ja. Und dass man sich auch nicht nur an den Eltern bzw. an Familienmitgliedern orientieren möchte, gerade so in der Pubertät, ne? Wenn man einfach nach anderen Identifikationsfiguren sucht und sich danach sehnt, ist es, glaube ich, für die allermeisten sehr normal und gewöhnlich, dass man sich auch im Umfeld eben Menschen sucht, die einfach zu einem passen in dem Moment, ne, und in der Entwicklungsphase. Ja. Es hat übrigens aufgehört zu regnen. Ich weiß nicht, ob ihr es merkt. Also die letzten Tropfen, die noch auf uns drauf trommeln, sind hier von dem Baum, unter dem wir parken. Herrlich. Komm, wir gehen wieder raus. Nein, war Spaß.
Oder sollen wir da runter? Nein. Unter diesem Bogen?
Ich gehe hier jetzt nicht mehr raus. Okay. Ich bin wirklich sehr nass. Also du musst hier gleich auf das Auto wischen.
Ich mach mal das die Fenster leicht runter,
damit ja, ne?
Ein bisschen Luft haben.
Ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Idee.
Es beschlägt schon.
So. Es ist ein bisschen wie in Titanic, ne? So, wo die dann so nachher die Hand so dagegen, ne? Aber das wollen wir nicht. Oh, Sauerstoff. Sehr schön. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Fenster. Ich danke dir. Kannst du so rückblickend auch sagen, gab es irgendwelche Dinge, die total von Vorteil für dich waren, dadurch, dass du zwei Mütter zu Hause hattest?
Ja, definitiv. Also ich habe auf jeden Fall dadurch mehr Zugang. Ich weiß nicht, ob das, was ich jetzt sage, einfach, ob das wirklich so ist. Also weil es so im Vergleich ist. Aber ja, okay, ich sage es einfach nicht vergleichend, also nur auf mich bezogen. Und ich denke mal, das ist darauf zurückzuführen, dass ich bei zwei Müttern aufgewachsen bin, ist, dass ich zu meiner inneren emotionalen Welt und zu der emotionalen Welt von anderen Menschen einen sehr sensiblen Zugang habe. Und ich kann aus Erfahrung sagen, dass ich auch Frauen oder Mädchen in meinem Alter eher verstehe als die meisten aus meinem Freundeskreis.
Also die meisten Männer aus deinem Freundeskreis?
Ja, genau.
Ah, okay. Sehr interessant. Du bist ein Frauenversteher geworden, wenn man es runterbrechen würde.
So ganz trocken gesagt.
Nein, das war jetzt natürlich kitschiger Quatsch, den ich gesagt habe. Nee, aber ich kann das gut, gut nachvollziehen. Ich kann mir das auch durchaus vorstellen, dass es damit zu tun hat, dass du eben auch so sehr geprägt wurdest, eben von zwei Frauen zu Hause, die ja eben auch als Mädchen erzogen und sozialisiert wurden und da hineingewachsen sind in diese Rollen. Also du hast es jetzt sehr auf dich bezogen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das auch auf einige Jungs und Männer aus Regenbogenfamilien durchaus zutreffen kann. Tja,
So toll ist das, bei zwei Müttern groß zu werden. Genau.
Definitiv.
Genau. Du bist ganz zufrieden, glaube ich. Ne? So, ja.
Ja.
aber wo wir gerade über Männer und Frauen sprechen. Ich habe ja einen Sohn, der ist 5. Und ich und meine Frau haben das beide sehr stark gemerkt, als er unterwegs war und auch als er geboren war, dass wir ganz viel so vor allem von Männern aus unserem Freundes- und Bekanntenkreis so Gegenwind bekommen haben. Und da kamen dann solche Sprüche wie: Können zwei Frauen denn überhaupt einen echten Kerl erziehen? Wer bringt dem Jungen denn das Rasieren bei? Und so weiter und so fort. Also mit anderen Worten, können wir aus dem einen echten Kerl machen, der so richtig schön toxisch männlich ist? Ne? Also wollen wir natürlich nicht, aber da waren die Zweifel, dass zwei Frauen einen Jungen erziehen können, sehr, sehr groß. Wie ist so deine Erfahrung? Wer hat dir das Rasieren beigebracht und wie ist so dein Verhältnis zu Männlichkeit an sich?
Also das Rasieren habe ich mir, glaube ich, komplett selbst beigebracht. Das ist jetzt auch kein Hexenwerk.
Und er ist sehr gut rasiert, liebe HörerInnen, möchte ich mal kurz sagen. Ihr seht ihn ja nicht.
Und ja, und sonst, ich finde allgemein so Konzepte wie Männlichkeit oder Weiblichkeit, feminine, maskuline Seiten, Energien. Wir haben ja alles in uns, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Also beide Seiten. Und es kommt ganz auf den Mensch an, welche Seite vielleicht eher diesen Menschen geprägt hat oder welche Seite dieser Mensch eher auslebt. Also eher die feminine, maskuline Seite. Natürlich ist es immer eine Mischung aus beiden. So, vielleicht ist es auch bei manchen ein kompletter Balance. Was weiß ich, auf jeden Fall so die gesellschaftliche Rolle und das Konzept von Männlichkeit. Ja, wenn man jetzt sagt, weiß ich nicht, der Mann muss die Familie ernähren und der halt dieses typische ältere Familienrollenbild quasi, das ja in vielen Köpfen immer noch drin ist, zumindest so unterbewusst oder vorbewusst oder was weiß ich, dass es auf jeden Fall vielleicht eine Zeit lang so seinen Zweck erfüllt hat, aber jetzt gerade die Zeit ist, was man auch daran merkt, dass wir dieses Interview gerade führen, dass sich die Gesellschaft wandelt und dass ein Teil davon ist, dass wir uns halt nicht mehr mit oder nicht mehr so stark oder immer weniger mit gesellschaftlich vorgefertigten Rollen identifizieren. Und da spielt dann ja die Frage nach, können zwei Mütter einen Mann quasi hervorbringen, so als Persönlichkeit, gar keine Rolle mehr, würde ich sagen.
Ja, sehe ich ganz genauso. Ja, auf jeden Fall. Aber das ist halt so ein Vorurteil, was auch in Studien immer mal wieder aufplöppt. Ne? Also das ist jetzt nicht nur meine persönliche Erfahrung, sondern das ist wirklich so ein Vorbehalt, der immer noch kursiert. Ne? Aber ich finde das auch absolut abwegig. Ne? Aber gut, du offenbar auch, das ist schön. Ein anderes Vorurteil, was es gibt und was auch sehr lange sich sehr hartnäckig gehalten hat, wenn Kinder bei homosexuellen Eltern aufwachsen, dann werden die doch selber auch homosexuell. Wie sollen die denn eine vernünftige heterosexuelle sexuelle Identität entwickeln? Kannst du dazu was sagen?
Also, ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich ab und zu mal dachte, okay, welche Sexualität habe ich jetzt oder so? Aber diese Fragen stellt sich, denke ich, jeder aufwachsende Mensch und nicht nur Menschen, die aus Regenbogenfamilien kommen. Und ich hatte eine Zeit und dachte ich, okay, vielleicht bin ich ja schwul oder bisexuell. Aber ich habe jetzt zumindest mein jetziger Stand, ich lege mich da halt auch ungern fest, weil man lernt sich immer mehr kennen. Und manchmal lernt man dann Seiten an einem kennen, die einem vorher gar nicht bewusst waren und die dann voll irgendwas umkrempeln. Mhm. Aber mein jetziger Stand ist, ich bin halt heterosexuell und aus Erfahrung kann ich sagen, dass das halt, ja, dass es so ist.
Also. Mhm. Aber du sprichst ja schon sehr, also ich finde dich generell für für 22 Jahre. Finde ich dich sehr reflektiert, ne? Sehr ruhig und sehr bedacht in allem, was du sagst und sehr deep. Aber auch wenn du jetzt so über deine Sexualität sprichst, merke ich, dass das hat dich ja schon irgendwie eine Zeit lang begleitet und du warst da sehr offen, ne? Und hast auch durchaus in Betracht gezogen, dass du eben nicht heterosexuell bist. Und ja, das machen wahrscheinlich die meisten Jugendlichen, aber sich diese Freiheit zu nehmen, das auch einfach mal offen zu lassen, hat das vielleicht damit zu tun, dass deine Eltern auch homosexuell sind? Also, dass du da schon so eine gewisse Freiheit und ja, einfach keine Angst hattest, falls du...
Ja, wahrscheinlich schon, weil ich kann, also viele, das kenne ich halt auch einfach aus Erfahrung, viele haben halt, ja, vielleicht Angst, dann schwul zu sein oder lesbisch oder was weiß ich.
Ja.
Und genau, und halten sich dann vielleicht die Möglichkeit gar nicht offen oder unterdrücken das komplett. Also diese Möglichkeit an sich oder dieses Gefühl, was vielleicht da ist.
Mhm.
Und ja, da ich halt, da das für mich halt komplett normal ist und da es ja auch komplett normal ist, das muss nur halt in das Kollektiv erstmal komplett rein, der Menschheit. So, ja, das hat mir, denke ich, schon da einen Vorteil gegeben, mich offener kennenzulernen so in meiner Entwicklung.
Ja, cool. Ja. Weißt du schon, ob du später selber mal eine Familie gründen möchtest, also Familie mit Kindern?
Ja, möchtest ziemlich du? Sicher. Ja.
Und hast du schon so eine Vorstellung davon, wie du selber als Elternteil dann sein möchtest? Also gibt es vielleicht Dinge, die du bei deinen Müttern erlebt hast, wo du sagst, ja, das möchte ich auf jeden Fall genauso machen oder vielleicht auch irgendwas, wo du denkst, das mache ich auf gar keinen Fall so?
Irgendwas, was, wo ich sagen würde, auf gar keinen Fall, fällt mir nichts ein, so. Jetzt zumindest bezogen auf meine Eltern. Natürlich gibt es Sachen, die man nicht tun sollte als Eltern. Genau. Also mir als potenzieller Vater ist es wichtig, dass die Kinder wirklich den Kern zu ihrer inneren Freiheit, dass sie damit aufwachsen, dass es wichtig ist, damit in Berührung zu kommen und zu bleiben und somit halt auch keinen Teil von sich selbst, egal was es jetzt ist, zu verleugnen, zu unterdrücken, also den Kindern nahe zu bringen, dass wirklich alles okay ist, was man fühlt oder was man vielleicht denkt. Und ja, also Offenheit, innere Freiheit und mir ist es wichtig, dass die halt auch komplett ihre eigenen Erfahrungen machen, so.
Mhm.
Also jetzt nicht über Müttern oder über Vätern oder was
Vätern
weiß ich.
Über Vätern ist auch ein schönes Wort.
Ja, aber da kann ich jetzt noch nicht so viel zu sagen, weil ich noch längst nicht in der Situation bin.
Ja, aber ich finde, du hast ja was ganz, ganz Wichtiges gesagt und dass du sowas schon in dir trägst als Grundgedanke für deinen Plan, den du vielleicht irgendwann dann mal verfolgen wirst, ist ja ganz wunderbar. Also da schon so eine Vorstellung zu haben, finde ich sehr, sehr cool und sehr weitsichtig. Und außerdem finde ich, das waren sehr schöne Abschlussworte für unser Interview. Und ich glaube, damit können wir die HörerInnen auch mit einem schönen Gefühl nach Hause schicken. Ich schicke mich jetzt hier auch gleich nach Hause, denn es regnet nicht mehr, ne? Da haben wir echt gerade ein bisschen Pech gehabt, ihr Lieben, aber da habt ihr wenigstens mal gehört, wie ich renne. Das hatten wir sonst auch noch nicht im Podcast. Gibt es noch irgendwas, was du noch hinzufügen möchtest, was ich dich jetzt vielleicht nicht gefragt habe, was für dich noch wichtig ist?
Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht irgendein Fass aufmachen würde, irgendwas Größeres, aber wenn, kannst du es ja auch rausschneiden. Oder was
ich mag große Fässer, mach mal.
Ich mach mal ganz kurz ein bisschen Druck wegen dem Wind.
Wir haben so ein tolles Podcast-Studio heute. Da kann man sogar die Fenster hoch und runter machen. Das ist toll.
Genau, was ich ziemlich interessant finde, ist, dass meine Eltern sich mit der LGBTQIA+-Community gar nicht identifizieren können, so, weil die halt in der Zeit, denke ich, einfach nicht aufgewachsen sind, während das jetzt... so Menschen in meinem Alter in der jetzigen Zeit wäre das, denke ich, würden sie schon, denke ich, eher so in die Richtung gehen, da mal irgendwie so zu schauen oder sowas. Aber da sie halt komplett ohne das aufgewachsen sind, habe ich halt auch von den beiden gehört, dass die manchmal denken, dass vielleicht auch manche Menschen da anstatt vielleicht sich selbst näher zu kommen, in eine gewisse Flucht gehen. Nach dem Motto, so, ich identifiziere mich jetzt mit dem oder dem. Und dann muss ich mich halt nicht mit dem oder dem beschäftigen, was vielleicht irgendwie als Trauma als Kind oder irgendwas, was vielleicht so, genau, also was ich mir halt manchmal denke, weil bei dieser Bewegung, die jetzt ja schon seit, also weiß ich nicht, 5 bis 10 Jahren oder so, ist, dass man, zumindest ist mein Gedanke, kann jeder für sich selbst entscheiden und sowas, dass ziemlich wichtig ist, darauf zu achten, weil, also die queere Community steht ja für Offenheit und alle Möglichkeiten, sowas quasi. Aber selbst in so einem Rahmen quasi ist es wichtig, sich aufzupassen, dass man sich nicht in irgendwas flüchtet, mit irgendwas identifiziert, aus Flucht vor etwas. Zumindest habe ich das Gefühl, dass es manche machen. Aber selbst wenn, ist es ja egal, weil früher oder später finden sie es heraus oder nicht. Jeder hat halt seinen Weg. So, der ist ja ganz verschlungen. Kein Weg ist irgendwie linear. Ja. Also, eigentlich ist es ja komplett egal, weil selbst mal angenommen, man identifiziert sich mit irgendetwas. Weiß ich nicht, ich bin jetzt pansexuell zum Beispiel. Man findet dann heraus, ist doch nicht so, 5 Jahre später vielleicht. Dann ist ja egal. Und dann war das die damalige Identifikation damit ja ziemlich wichtig. Also im Prozess der Entwicklung so. Ja. Nur, was ich halt manchmal denke, ist halt, dass es einfach wichtig ist, da halt noch, vielleicht auch nicht zu extrem zu werden. Weil es gibt ja auch eine Strömung, die halt dann so komplett Anti-Männer sind. Und da ist es ja auch ein Schubladendenken dann. Und da verlieren sich vielleicht auch manchmal welche.
Ja, also diese ganze queere Community, wie du es gerade genannt hast, das ist natürlich ein komplexes Ding. Und ja, steht für Freiheit, steht für Offenheit, aber natürlich gibt es auch innerhalb dieser Community Diskriminierung. Und es gibt verschiedene Bubbles, in denen wir uns da bewegen. Und so offen, wie es manchmal dargestellt wird, ist das Ganze natürlich nicht. Ich ganz persönlich finde, dass dieses Fließende, was jetzt seit ein paar Jahren gerade bei den jüngeren Queers so angekommen ist, dass das auch durchaus wohltuend sein kann. Also, dass man zuerst sagt, ich identifiziere mich als pansexuell und später, ein paar Jahre später, definiere ich mich vielleicht als lesbisch oder als schwul, wie auch immer. Das wird schon seinen Grund gehabt haben. Ne? Und vielleicht war einfach nur der Grund, dass diese Person sich noch nicht sicher war, aber froh war, ein Wort für sich gefunden zu haben. Denn auch sowas kann ja zur Identitätsfindung beitragen. Aber natürlich ist diese neu gewonnene Offenheit, die jetzt im Moment besteht, für viele Menschen auch verwirrend. So, ne? Das kann auch sein. Und dann ist es natürlich sehr verführerisch, sich da in irgendeine Richtung zu flüchten. Und ob das immer so gut ist, kommt aufs Individuum an. Ne? Genau. Also ich verstehe, was du meinst. Ich denke, das hat alles Vor- und Nachteile. So ganz generell finde ich es aber sehr schön zu beobachten. Also auch so als, ich bin ja eine alte Frau, ich bin ja 40. Ne? Also auch so zu beobachten, wenn ich das jetzt so mit meiner eigenen Jugend vergleiche, dass die jüngeren Menschen heutzutage einfach viel mehr Möglichkeiten haben. Ne? Das kann auch echt verwirrend sein, verstehe ich voll. Aber es ist trotzdem sehr schön, dass es diese Möglichkeiten gibt. Und
ja, definitiv. Ja,
genau. Aber interessant, dass deine Eltern da gar nicht so in der Szene drin waren. Aber das hat sich halt auch so in den letzten Jahrzehnten auch so total verändert. Ne? Also auch die Lesbenbewegung hat sich ganz anders entwickelt als die Schwulenbewegung. Ne? Und immer mal wieder gibt es Überschneidungen und so. Ne? Also ist ein anderer Podcast. Ne? Können wir eine extra Folge zu machen. Aber sehr interessant. Und sind die beiden denn heute so irgendwie in der Szene ein bisschen drin?
Nee, also
nee.
dadurch, dass sie halt lesbisch sind, haben sie halt quasi halt auch einen Freundeskreis, der halt demnach irgendwie sich so also automatisch gestaltet hat. So. Aber so in der Community, wenn man das jetzt so betrachtet, nicht wirklich. So, ja.
Aber ihr habt ja auch eure Patchwork-Familie, die ist ja schon groß genug. Das ist dann ja die eigene schon. Community sozusagen. Ja, okay. Ja, da, vielen Dank. Also es war nochmal ein wichtiger Nachtrag, den du jetzt hier geleistet hast. Und ja, ich freue mich, dass du heute Zeit für dieses Interview hattest, was ein bisschen nass geworden ist. Ja. Aber das war sehr lustig. Und ja, cool, dass wir in dein Auto kommen. Warum ist dein Auto eigentlich so sauber? Putze das selber? Ist das überhaupt dein Auto?
Ja, das doch, ne? Putze ich nicht selber, halt in der Waschanlage.
Oh, schau an, okay.
Und da halt teilweise selber natürlich mit diesen Saugern oder sowas. Mhm. Ich weiß aber schon länger nicht mehr. Aber es ist noch einigermaßen sauber.
Ja, ne? Also ich bin froh, dass wir nicht in mein Auto mussten, weil das wird ganz anders aussehen. Da würdest du die Füße nicht auf den Boden kriegen. Ja, dann ich steig mal aus und dann kannst du ja direkt losfahren. Das ist ja sowas von praktisch, dieses Interview. Herzlichen Dank für deine Einblicke in deine Geschichte und auch ein Stück weit in deine Persönlichkeit. Ich fand es sehr interessant, was du mit uns geteilt hast. Und
sehr gerne.
Viele Grüße an Baba und Mama und alle anderen, die dazugehören. Liebe HörerInnen, wenn ihr noch eine Frage habt oder einen Kommentar oder vielleicht auch Kritik für mich übrig habt, dann gerne auf Instagram Gay Mom Talking Podcast. Macht euch einen schönen Tag. Tschüssi!